Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The Breed und Schuko.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Eine neue Folge des nerdigsten Producer-Podcasts im World Wide Web mit eurem wunderbaren Mr. Breed und
dem wahnsinnig gut aussehenden Mr. Schuko und dem wunderbar klingenden Mr. Schuko.
Danke, danke, danke.
Wie geht's dir?
ja, du zuerst.
Ja, mir geht's eigentlich ganz gut, aber ist natürlich auch gerade recht viel los, ja, muss man auch sagen. Also ich gucke schockiert ins Fernsehen und irgendwie hat man das Gefühl, es wäre so eine nicht enden wollende Simpsons-Folge dieses Jahr irgendwie. So Covid, jetzt die Rassenunruhen da in Amerika. Also krass, ja, krass, auf jeden Fall. Und auch für das Business, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, hat sich da schon irgendwie was, du hast mir, glaube ich, erzählt, dass dir so ein paar Release jetzt auch verschoben wurden oder gecancelt wurden aufgrund dieser Sache in Amerika?
Ja, auf jeden Fall. Und das ist auch richtig so, weil es bringt jetzt nichts irgendwie. Also uns sind da zwei Releases verschoben worden, zwei größere, zwei Major Artists, die dann gesagt haben, ey, die Musik passt nicht gerade dazu. Das war deren Statement zu dieser ganzen Sache und das finde ich richtig und das finde ich auch gut so. Ja. Auch wenn es natürlich wirtschaftlich für mich jetzt bedeutet, da fehlt halt was, aber wir haben uns ja alle dieser Kultur oder bedienen uns seit Jahrzehnten dieser Kultur und ich finde es so wichtig, da einfach auch mal so ein Zeichen zu setzen. Ich hoffe halt so ein bisschen, dass das nicht nur über Instagram und mal kurz alles blacken hinausgeht und dann ein bisschen mehr auch passiert und auch gerade die großen Keyplayer, ne? Also die Majors und dass die da auch Zeichen setzen und also...
Ich habe gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe gelesen, dass Warner Music wohl irgendwie 100 Millionen gespendet hat an, ich weiß nicht genau an welche Organisation oder an mehrere Organisationen, die sich quasi mit der Förderung von Schwarzen oder die sich in dem Bereich bei der Förderung von Schwarzen betätigen. Also so ein bisschen was passiert da.
Ey, ich habe jetzt bei Universal Audio hatte jetzt einen Tag, wenn du Plugins gekauft hast, natürlich auch ein bisschen, ne? Es ist gute Promotion, whatever. Aber trotzdem, an dem Tag, wo du die Plugins, ich glaube, das war der fünfte, vierte, ich weiß es nicht mehr. Also der vierte, fünfte, vierte, sechste haben wir mehr. Ja,
krass, Juni, ich glaube, da habe ich sogar gekauft.
Die Zeit rennt. Ja, und dann wird das direkt gespendet. Das fand ich eine coole Aktion, habe ich auch dann supportet, obwohl ich eigentlich nicht mehr brauchte, weil ich dann auch weiß, okay, da ist eine Firma dahinter, wo ich das Gefühl habe, die schauen auch, wo richtig was ankommt.
Ja.
Das ist auch nicht die Welt, aber ich glaube, wenn jeder so ein bisschen Beitrag dazu leistet und ich habe Freunde, die jetzt gerade auf Demonstrationen sind und da auch so ein bisschen Farbe zu bekennen, das ist, ja, ich finde das einfach wichtig. Auch gerade
ja, ist vor allen Dingen krass, was da trotzdem für so eine Riesenwelle an Solidarität kommt, obwohl eigentlich jetzt ja gerade irgendwie diese Covid-19-Sache noch ist und alle sollen irgendwie gar nicht, dann würde man eigentlich denken, dass natürlich viele Leute zu Hause bleiben, weil sie irgendwie Angst haben und trotzdem gehen die Leute raus und trotzdem gibt es irgendwie, in Wien war wohl irgendwie die zweitgrößte Demo überhaupt, das zeigt schon, dass das Thema bei Leuten präsent ist und dass sie einfach echt sagen so, we don't want to take this anymore. Die Frage ist, ob sich tatsächlich groß was ändern wird, so schnell. Ich will jetzt gar nicht die politische Ebene aufmachen, weil dann reden wir hier stundenlang und werden das Problem auch gar nicht lösen können. Wenn wir mal nur in unserer Welt der Musikindustrie bleiben, in der es ja auch irgendwie so eine Art von, ich will nicht sagen Rassismus gibt, aber zumindest so eine Art von Kulturausbeutung. Und der ist, glaube ich, auch nicht nur auf Schwarze, sondern der ist wahrscheinlich bei vielen Leuten. Also auch, ich denke, dass auch aus dem arabischen Bereich so, ne, wird ja auch sich der Kultur dann bedient. Und es wird auch nur eine Frage der Zeit sein, bis der erste Stefan Künstler, sage ich mal, mit Major Power dann sich dieser arabischen Klänge bedient und damit super erfolgreich sein wird. oder auch so Afro-Trap-Sachen und so, ne? Das ist ja auch alles, ist ja nicht nur ein Phänomen, was wir in Amerika sehen. Was aber auch völlig cool ist, das ist ja noch gar kein Rassismus. Das ist ja auch Quatsch, ne? Weil das ist einfach nur Kulturaustausch und der muss bitte stattfinden und der ist wahnsinnig wichtig und das darf man auch nicht durcheinander bringen. Aber es bleibt abzuwarten, ob dieses, dass Künstler halt gerade Künstler aus Randgruppen, um es jetzt mal nicht nur auf Schwarze zu beziehen in Amerika, dass diese halt einfach immer so den geringsten Payout kriegen, weil sie halt die wenigste oder die kleinste Lobby haben. Und ich glaube, da ändert sich gerade aber auch schon etwas durch einfach das das Business einfach ändert und dass diese Major-Labels nicht mehr so wahnsinnig wichtig sind, dass die Key-Players nicht mehr so wichtig sind, dass du mittlerweile dein eigenes Label rennen kannst, brauchst vielleicht noch einen Vertrieb und das war's.
Auf jeden Fall. Guck dir Chance the Rapper an oder Tota the Friend, beste Beispiel.
Ja.
So, die alles independent machen und sich sagen, hey, wir wollen das eben nicht. Wir wollen unsere Masterrechte sind uns wichtig. Wir wollen die behalten und wir wollen nicht ausgebeutet werden. Und wie du es schon gesagt hast, ich glaube, das Einzige, wie man das überhaupt generell länderübergreifend in den Griff bekommen kann, ist halt, dass du halt schaust, das haben wir im Vorgespräch ja schon mal angesprochen, es ist im Endeffekt eine Geldsache, ne? Armut erzeugt automatisch natürlich auch Bedürfnisse es trifft halt da halt auch eine gewisse Community, die halt nicht die gleichen Voraussetzungen haben wie halt die, die halt Geld haben. Das ist in Amerika mit dem College-System die größte Katastrophe überhaupt. Es ist ungleich. Also es ist wirklich, und da fängt es halt einfach an. Es fängt schon als Kind, wirst du in eine Sache, in eine Kaste in Anführungszeichen geboren.
Mhm.
Und da rauszukommen, wenn du nicht Hochleistungssportler bist oder musikalisch so begabt bist, dass du dir da irgendwie eine Möglichkeit schaffst, da rauszukommen, ist sonst super schwierig. Und das ist voll blöd. Bildung ist halt einfach so krass wichtig.
Ja, das hat mit Rassen eigentlich gar nichts zu tun, sondern das hat einfach wirklich nur was mit, wer hat Bildung und wer hat keine Bildung. Das ist auch das Problem zum Beispiel in Dritte Weltländern, in Afrika, genauso aber auch in Afghanistan Asien. Ist überall das Gleiche. Das liegt halt immer daran, wenn du keine Bildung hast, dann wirst du automatisch viel eher den kriminellen Weg einschlagen. Und dann ist es halt auch einfach, auf die Leute zu zeigen und zu sagen, guck mal, die sind eh alle kriminell und mit dem Polizeistock draufzuhauen. So, ne? Das ist halt einfach dann nur noch, das ist dann die letzte Konsequenz daraus. Aber das Problem fängt eigentlich viel früher an. Auf jeden Fall, aber ich hoffe, dass es tatsächlich auch nicht nur bei so einem einmaligen Appell bleibt. Ich glaube aber auch nicht, dass man jetzt mit einem Schlag einfach irgendeinen Knopf umlegen kann, der es jetzt sein muss, sondern es sind halt ganz viele Sachen, die da passieren müssen, die auch nochmal Jahre dauern werden. Und hoffentlich werden da jetzt irgendwie die richtigen Weichen gestellt. Aber natürlich ist da die Politik, die irgendwie gerade Trump da macht, ist da vielleicht jetzt auch nicht das allergrößte Heilmittel, um es mal vorsichtig auszudrücken. Deswegen hoffe ich, dass es einfach generell nicht noch weiter eskaliert und wir dann vielleicht nochmal sogar noch weiter zurückgeworfen werden in diesem Kampf. Ja, weil sich die Fronten halt noch weiter verhärten. Das darf halt nicht passieren.
Ja, das wäre scheiße.
Das ist schwierig jetzt, ehrlich gesagt, so ein bisschen zurückzukommen zu unserem Thema, was wir uns eigentlich gesetzt haben.
Weil wir einfach auch da bei diesem Thema, wir sind nur an der Oberfläche. Man könnte daraus zwei Sendungen machen. Ne? Das Thema Rassismus, Polizeigewalt, Ungleichheiten. Es ist so komplex und wir haben uns auch überlegt, ob man das überhaupt alles ansprechen soll. Ja. Denn du kannst so vielen Leuten auf die Füße treten bei dieser ganzen Thematik. Du kannst in der Tiefe graben, in die Geschichte gehen und dir überlegen, hey, wo hat denn das vielleicht auch ein Tick weit seinen Ursprung? Und schaust dann ins 15. Jahrhundert und guckst dir an, dass die Kirche gesagt hat, Sklaverei, let's go, ihr seid dabei, macht's ruhig. Also, wie gesagt, sehr komplex. Aber auch da so... Ich will nicht sagen blöde, das klingt, aber das Black Tuesday Musikmovement, das da am Start war, da haben ja auch viele geschrieben, ist das wirklich jetzt sinnvoll, den Screen zu blacken und dann macht das jeder und dann am nächsten Tag ist es vorbei. Aber ich glaube, wenn man da auch nur so ein bisschen Bewusstsein schafft für für eine Kultur und sich dann auch ein bisschen mit auseinandersetzt, habe ich bei mir selber gemerkt, dass ich dann, also keine Ahnung, ich habe das vorher nie gemacht gehabt, weil ich bin da reingewachsen in diese Kultur und irgendwie war das normal, ob Fresh Prince, das war alles schon in meiner Jugend und Kindheit einfach ein Teil davon. Es war für mich nie fremd und auch irgendwie ein Zuhause. Und
ja.
Wenn du dann dich umschaust und deine ganzen Poster sind alles afroamerikanische Künstler, so, du bist geprägt worden von der Musik, von der Attitude, ja, und dessen sich wieder bewusst zu werden. Und genau dafür fand ich diese ganze Aktion richtig gut.
Ja, ich glaube, dass tatsächlich so Leute wie wir oder Leute, die generell sich über diesen Kulturaustausch bewegen. Deswegen ist das auch so wahnsinnig wichtig, dieser Kulturaustausch. Weil das ich glaube, hätte es für uns irgendwie diese Black Music, wie sie dann irgendwie immer in einen Topf geworfen wird und genannt wird, wenn es die nicht gegeben hätte, ich glaube, wir hätten auch nicht so eine Faszination oder so eine Begeisterung.
Ich hätte keine Karriere. Karriere.
Ja, und wir hätten vor allen Dingen auch nicht so eine Faszination für diese Black Music und daraus folgend für die Menschen, die sie machen und dadurch so einen ganz normalen Umgang mit schwarzen Menschen, so, ne? Das ist so. Und ich glaube aber, wenn Leute halt diesen Kulturaustausch nicht haben und im Prinzip dort das Einzige, was sie sehen, ist halt nur ein Mensch mit einer schwarzen Hautfarbe und sonst gibt es keine Berührungspunkte oder sei es ein Mensch mit einer gelben Hautfarbe, also das ist völlig egal, ja? Dann ist, glaube ich, so für Rassismus oder zumindest für so Ängste ist da, was ja immer ist, Riesenplatz, weil Angst ist ja immer der Grund für Rassismus. Es ist ja kein proaktives Ich. Es kommt ja immer aus Angst heraus. Ne?
Auf jeden Fall. Du hast es schon richtig gesagt. Und das, was ich dabei auch so schön finde, ist halt bei diesem Kulturenaustausch. Es ist ja nicht nur die Musik, sondern die Kultur, egal ob es jetzt arabische, chinesische, whatever. Oder afroamerikanische, du tauchst viel, viel tiefer ein. Du tauchst in eine Welt ein, das fängt schon an mit Essen. Ne? Mhm. Soul Food ist für mich sowas, wo ich sage, so, oh, da ist mir eine Welt aufgegangen. Wie geil ist das denn? Du gehst in Harlem in Gottesdienst. Und Gospel ist etwas so... Das öffnet dir eine ganz andere Tür.
Weißt du, was ich immer gedacht habe, wenn du gerade sagst, so Gospel, ne? Ich habe immer so gedacht, Mann, ey, wenn in Deutschland der Gottesdienst so wäre, wie ich das aus Amerika in diesen Filmen immer sehe und die Musik so klingen würde, und dann habe ich immer gedacht, so, ey, dann wären hier viel mehr Leute, würden in die Kirche gehen und würden christlich sein, gläubig sein, wie auch immer. Aber das ist halt hier so, da ist unsere Kultur echt so eine richtige Schlafstein-Kultur.
Es ist halt Entertainment. Und das Ding ist so, die Kirche ist halt irgendwo vor 2000 Jahren mit ihrem Entertainment stehen geblieben. Das war damals der Shit, wenn du mit Weihrauch in die Kirche ein bisschen rumgewedelt hast, waren die Leute so, okay, geil. That's the ish. Aber heute, come on, so diese Abläufe, ich war selber Messdiener. What the fuck? Das ist so lame.
Du warst Messdiener? Ich war im Chor, ich war im Knabenchor. Wir haben auch immer so Motetten gesungen am Sonntag mal so. Ich konnte damit nichts anfangen. Das hat irgendwie mich nicht abgeholt.
Für viele Menschen ist der Glaube ja wichtig und dann ist es, glaube ich, egal, wo es ist. Und es ist eine Gemeinschaft und eine Community und deswegen will ich auch die Kirche jetzt nicht schlecht reden. Ne? Ich sage halt nur, marketingmäßig und entertainmäßig ist die Kirche einfach, die ist hängen geblieben. Und das ist halt, wenn du, und damit meine ich jetzt die deutsche Kirche. Ne? Die evangelische, da tut sich ein bisschen was, aber die katholische ist sehr
steif. Es gibt auch Rapper. Es gibt so christliche Rapper aus Deutschland. Das habe ich letztens gehört. Wie hießen die denn? Die hatten so mega big. Ja, aber in Deutschland ist das halt alles immer noch so ein bisschen, das wirkt halt so ein bisschen corny, leider, muss ich sagen. Wie hieß denn der Song? Wir sind die. Ich komme nicht drauf. Verdammt! Es war auf jeden Fall eine sehr lustige Hookline. Ah, ich komme gerade nicht drauf.
Hey, aber immerhin. Hey,
ah, wir sind die Churchies. Wir sind die Churchies.
Die Churchies?
Genau, wir sind die Churchies. Oh. Aber da merkst du auch da, damit es irgendwie cool wird, muss man das halt irgendwie veramerikanisieren und dann die Churchies draus machen. So. Ja, ich weiß nicht, wie die Band heißt. Ich will auch sie jetzt gar nicht. Aber es gibt es auch aus Deutschland so. Man probiert sozusagen sich jetzt auch dieser Kultur, dieser Popkultur, sage ich mal, so langsam zu bedienen. Es gab ja dieses, kennst du dieses eine Video, da waren auch so Rapper, die waren in irgendeinem Morgenmagazin und das ging, war so ein Meme, das ging dann so durch alle YouTube-Kanäle und das war irgendwie, die haben dann gesungen, ich weiß es nicht mehr, ich muss mal den Link raussuchen, das war super lustig. Das war so richtig Fremdschämen.
Aber ey, man versucht was, so, ne, es braucht halt super viel Zeit und das ist halt auch das amerikanische Business oder generell, nicht Business, ich sage immer Business, aber so dieses amerikanische diese Lebenseinstellung ist halt schon Entertainment. Und ich glaube, darum geht es ja auch so ein bisschen, das ist ja wie ein Wochenmarkt, so, wenn der am lautesten schreit, der verkauft am meisten Fische. Und so ist es halt in allen Belangen. Aber nur um diesen komischen Kreis, den wir jetzt aufgemacht haben, wieder zu schließen, auch da, ne, ich nicht nur auch die arabische Kultur. Ich fand das super schön, schon in der 4. Klasse mit 7 Marokkanern bei uns in der Klasse zu sein, 3 Italienern, Menschen aus Weißrussland, Russlanddeutsche. Das war einfach geil. Und du merkst so, wenn du dich für Geschichte und auch Kulturen interessierst, ist das ist wie Reisen. So, wenn die Ramadan gefeiert haben, war es für mich als Kind immer so, warum haben die denn so komische Hände und warum riecht das alles so anders? Und das ist einfach, da hat sich eine Welt aufgemacht, die ich bis heute einfach sehr faszinierend finde. Und ich finde das schön und Traditionen und Kulturen, dass man die wahrt, ich finde das wichtig.
Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen was jetzt so langsam vielen hier kommt, so im Osten, aber vielen im Osten auch so aus meiner Generation und die Generation davor vor allen Dingen, einfach gefehlt hat, so, ne? Weil wir hier einfach ganz wenig Ausländer, zumindest im Schulbetrieb und so, mit dabei hatten. Also, wir hatten, glaube ich, wir hatten 2 Schwarze auf der Schule. Auf der gesamten Schule waren 2 Schwarze so. Der eine war dann mein bester Kumpel und mit dem habe ich heute noch zu tun. Und der war jetzt auch nicht irgendwie, also der war ganz normal Teil dieser Schule. Und das war krass, weil ich habe dann mich letztens erstmal wieder mit ihm darüber unterhalten und dann festgestellt, dass wir immer gedacht haben so, oh, der ist so der Coole, bei dem sah ja alles geil aus. Alles, was er gemacht hat, war irgendwie cool. Er konnte alle Klamotten tragen, er konnte super gut skateboarden, er hat auch gerappt und er hat auf Englisch gerappt und es war einfach alles saugeil, was er gemacht hat. Und alle wollten eigentlich, glaube ich, so sein wie er. Und er wollte eigentlich, glaube ich, nur so sein wie wir. Er wollte einfach normal sein und wollte nicht angeguckt werden. Und da reicht, glaube ich, so diese 1-2 Erlebnisse, die du dann vielleicht irgendwann in deinem Leben in der Stadt hast, um einfach so ein Frustrationslevel zu haben und das Gefühl zu haben, nicht richtig zu sein. Und ich glaube, das kann ein Weißer auch gar nicht richtig nachvollziehen.
Na doch, fahr mal nach Indien und geh mal in Indien einkaufen.
Außer du kommst halt selber in die Situation, genau. Aber
das ist halt das Ding und das ist, eine Hautfarbe ist halt auch, es ist halt eine Farbe, ja. Du kannst dir nicht aussuchen. Du bist da. So, das ist halt, es ist, wie gesagt, das ist ein ganz, ganz komplexes Thema und das ist ein trauriges Thema, dass man überhaupt über sowas reden muss. Ich finde das wirklich, keine Ahnung. Es ist richtig, dass man drüber reden muss, aber es ist trotzdem irgendwie traurig, dass du das Gefühl hast,
Ja, es ist krass, dass sich tatsächlich so wenig verändert hat und es wird auch nicht die letzte Aktion bleiben, bin ich mir ziemlich sicher. Es wird weiter solche Sachen geben.
Aber ich finde es gut, dass man darauf aufmerksam macht und dass man heute die Möglichkeiten hat, ne, dass man alles filmen kann. Weil sonst sind es ja immer nur Gerüchte. Ja, der ist umgebracht worden von dem und dem. So, jetzt sieht man das. Und wenn du sowas siehst, ich habe das Video bis heute nicht angeguckt, weil ich so viele Videos schon davor gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, ich will mir nicht angucken, wie jemand stirbt. Das ist einfach, das ist nicht richtig.
Ja.
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 Ja,
du sagst. Wolltest du noch was dazu sagen?
Ich wollte eigentlich den Kreis jetzt schließen.
Ach so, okay. Dann schließ
den Schuh
Kreis.
Erhängen, um das jetzt.
Dann schließ den Kreis. Ich wollte es auch.
Nein, ey, du hast es jetzt schon angefangen.
Okay, also, immer weiter rumeiern. Ihr merkt, es ist für uns auch ein bisschen schwierig. Aber wir wollten auch noch was Non-Politisches in der Sendung besprechen, weil wir ja auch kein wir sind ja kein Polit-Podcast, sondern eigentlich ein Musik-Podcast. Nicht eigentlich, sondern der nerdigste sogar. Und wir haben heute das Thema gehabt, Hardware versus Software. Jetzt haben wir gar nicht mehr so viel Zeit übrig. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich vielleicht sogar zwei Sendungen draus machen müssen. Aber wir fangen einfach mal an. Ich hatte am Anfang übrigens lustigerweise digital versus analog. Und dann hast du gesagt, nein, lass mal Hardware versus Software machen. Genau. Erklär mal, wieso.
Weil sich ja viele Hardware auch aus Software bedient sozusagen. Ne?
Ja.
Mikrochips etc. pp., was alle Synthesizer heute sind.
Teilweise digital und teilweise auch analog. Nur das kurz zur Erläuterung.
Für mich
ist so alles, was quasi, was nicht aus dem Rechner direkt kommt, aus einem VST-Plugin, ist für mich analog und alles andere ist digital. Aber du hast recht, dass es natürlich nicht so ist. Deswegen haben wir es umbenannt in Hardware und Software. Erzähl mal, also wollen wir mal gucken, nicht was ist besser oder wo sind die Vorteile von beiden, wo sind die Nachteile von beiden und wie nutzt du denn Software bzw. Hardware anteilig, wenn du es jetzt mal so...
Momentan ist es wirklich so eine Sache, dass ich sage, es ist so ein Hybrid-Ding geworden. Ne?
Ja.
Also ich versuche mir aus jedem den Vorteil zu nehmen, merke aber auch, wie schwierig es ist, weil du manchmal zwischen zwei Welten immer hin und her switchst. Bei der Hardware habe ich halt den großen Vorteil und ich habe 6 Jahre lang an der MPC nur gearbeitet und hatte einen Harddisk-Recorder. Das heißt, es gab keinen Computer, gar nichts und es ist einfach ein anderes Gefühl, wenn du an Sachen drehst, drückst und rumdaddelst. Ne? Das hat einfach für mich das Gefühl, noch viel mehr ein Werkzeug zu sein als jetzt eine Maus oder sowas. Ne? Und der Vorteil mit hinzu, dass du die ganze Zeit distracted bist und hast jetzt nicht diesen PC an deiner Seite oder... Ne, ist halt, dass du dich wirklich in einem kreativen Moment befindest, den aufnehmen kannst und diese Ablenkung von Facebook, E-Mails etc. pp., die fallen weg. Das heißt, du bist kreativ an einem Punkt, wo ich merke, ich bekomme Dinge viel, viel schneller hin, weil ich A, nicht so distracted bin und B, nicht so viele Möglichkeiten überhaupt habe, in die ich mich verliere. Deswegen ist das für mich ein sehr, sehr großer Vorteil einer Hardware. Und natürlich, es macht einfach Riesenspaß, wenn du den Synthesizer VST-Plugin kaufst. Dann dattelst du auch rum mit der Maus, aber nach einer Zeit bist du so, das ist so mein Empfinden, nach einer Zeit bist du so,
ja, cool.
Ja, okay, jetzt habe ich alles schon rumgedattelt, okay, nächstes Preset, bam.
Ja.
Und bei einem Synthesizer, wenn du dich damit wirklich auseinandersetzt, also es ist einfach eine Welt, das ist für mich auch, da geht es gar nicht um Business und Beats machen und auf Schnelligkeit, sondern da geht es so ein bisschen auf, das ist wie Malen.
Ja.
Ne? Das ist so, du lässt deine Kreativität komplett freien Lauf, du vergisst die Zeit, dir geht's gut dabei. Das ist wie Meditieren oder wie Yoga. Ist das für mich, wenn ich dann am Synthesizer rumdattel. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, für meine Mitmenschen auch.
Ich kann es sehr gut verstehen.
Es ist trotzdem, das ist einfach eins der schönsten Gefühle. Oder wenn du an der MPC bist und du bastelst da deinen Beat, und du weißt, du würdest in dem PC 10-mal schneller hinbekommen. Und der wird auch viel besser klingen. Aber es ist dieser Prozess, dieses Knöpfe drücken, drehen, Knöpfe drücken. Das macht was mit einem. Und du hast das Gefühl, du bist wie ein Schreiner oder wie ein Bildhauer oder wie ein bildender Künstler irgendwie.
Mhm.
Das ist für mich, aber das ist auch so, ich komme aus dieser Ära. Das heißt nicht, dass das Klicken, ne, mit der Maus nicht genauso was mit dir machen kann. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Es ist nur mein Empfinden, dass ich das bei einer Maus halt manchmal auch so ein bisschen vermisse.
Also ich finde ja, vielleicht müssen wir das auch ganz kurz nochmal klassifizieren. Ja? Also es gibt natürlich auch diese Hybrid-Situation, dass man zum Beispiel, sage ich mal, ein Master-Keyboard hat, ein MIDI-Master-Keyboard hat und mit dem dann VST-Plugins triggert. Das ist jetzt für mich erstmal eigentlich ein digitaler Prozess. Ich habe aber zum Beispiel bei manchen Sachen, also gerade zum Beispiel Rode Sounds, die ich halt super gerne benutze, oder Wurlitzer oder sowas, da habe ich ein paar Sachen, die habe ich dann auf meinem Nordstage zum Beispiel. Aber manchmal gibt es halt auch so ein paar Plugins, was weiß ich, Neo Soul Keys zum Beispiel, finde ich sehr super. Es gibt auch so ein schönes von Kontakt, von Sonny Couture, so ein Broken Woolly heißt es. Das mag ich zum Beispiel, weil das ist eigentlich sozusagen die komplette Emulation. Da will ja jemand dieses Instrument nachbauen. Das ist natürlich eigentlich auch ein digitales Ding, aber es ist oder ein Software-Ding, aber du hast trotzdem diesen Hardware-Approach, weil du es halt trotzdem spielst. Und das wäre für mich trotzdem immer noch so ein Hardware-Moment. Ich könnte, glaube ich, niemals mich hinsetzen, wie andere das können und wirklich nur so Töne setzen mit der Maus. Also das finde ich selbst bei Drums schon schwierig. Da geht's manchmal, da kann ich das dann oder im Nachhinein nochmal so rumschieben und so. Ja, das klar. Aber so einfach nur MIDI-Noten setzen, finde ich zum Beispiel super schwierig, weil mir dann irgendwie da diese Connection weggeht zur Musik. Gibt aber Leute, die so arbeiten und die dann damit Sachen machen, wo ich denke, okay, krass, wie machst du das? Aber das ist zum Beispiel für mich so ein wichtiger Prozess. Und ja, auf jeden Fall diese Begrenztheit der Möglichkeiten ist genau das. Und dieses leicht Unperfekte ist halt genau dieses Live-Feeling, was man halt durch dieses Live-Spielen und vielleicht auch durch einen Synthesizer, der zum Beispiel gar keinen MIDI-Eingang hat, ja, dann bist du halt einfach, dann bist du darauf angewiesen, das halt einmal so zu spielen, wie du es haben willst. Und dann musst du vielleicht anfangen, wenn es dann doch nicht ganz gefällt, dann fängst du halt irgendwie an, das Aufgenommene dann nochmal zu schneiden und die Wave zu schneiden und so. Also du kriegst einfach so einen anderen Approach und das mag ich total. Und dann finde ich dieses Switchen von zwischen diesen beiden Welten auch total interessant. Und es ist halt vor allen Dingen ja viel spielerischer und dieser Lerneffekt, der ist halt nicht zu verachten. Also ich kann nur jedem raten, sich einen analogen Synthesizer, egal was das für einer ist, der sollte halt möglichst analog sein, keine FM-Synthese. Ich habe auch so einen FM-Synthese-Synthi hier, so das macht halt überhaupt keinen Spaß, mit dem da irgendwie groß über die Presets hinauszugehen, weil das halt auch nur irgendwie so Knöpfchen drücken und digitale Zahlenwerte schieben ist. Aber so ein Synthi mit irgendwie zwei Oszillatoren und einem Filter, und an dem man einfach rumdrehen kann und genau sieht, was, wie, wo, wann oder merkt, was passiert, wenn ich da dran drehe, das ist, glaube ich, egal, ob man dann nur noch mit Analoggeräten arbeitet oder ob man dann auch weiterhin mit Software-Synths arbeitet, aber das Verständnis für einen Synthesizer ist halt ein ganz anderes. Und ich glaube, deswegen sollte das jeder mal gemacht haben und das mindestens einen besitzen. Und wenn es nach mir ginge und ich das Geld hätte, dann würde ich, glaube ich, meine ganze Wohnung vollstellen damit. Mein ganzes Studio, alles würde voller Synthesizer sein und Quirky-Instrumente. Und ich gucke auch immer und ich kaufe auch manchmal. Ich habe auch bei mir so noch eine alte Orgel stehen und so Sachen. Ich habe die noch nicht mal angeschlossen gekriegt, aber ich musste die damals unbedingt kaufen.
Das war bestimmt ein Schnapper.
Es war auf jeden Fall ein Schnapper, ja. Aber eine Frage, aber Hand aufs Herz, von deinem Gefühl her. Man sagt ja auch immer, dass zumindest jetzt sind wir tatsächlich im Analog versus Digital, ne? Also tatsächlich nicht mehr im Hardware, sondern analoger Synth-Sound versus digitalem Nachbau, Emulationsding. Ist es ein Unterschied oder ist es nur Gefühl für dich?
Es ist ein Unterschied, auf jeden Fall.
Okay.
Es kommt aber auch auf die Komponenten an, ne? Wenn du jetzt ich sag mal, wenn du jetzt einen Synthesizer hast, der jetzt ein Virus zum Beispiel, ne, der digital auch gesteuert ist, der zwar auch Oszillatoren drin hat, dann ist der Unterschied vielleicht zu einem VST gar nicht so groß. Aber wenn du vor einem Memory Moog sitzt, ne, oder generell vor einem Moog, ich kann dir nicht sagen, was es ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass er jedes Mal irgendwie ein bisschen anders klingt und eine gewisse Energie erstmal braucht, um warm zu werden. Also es klingt einfach anders. Der Laie, der Konsument, der wird das nicht hören. Aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass es mir gefällt. Und ich habe auch gemerkt, dass ich Sachen in der Box gar nicht... Es ist schwierig. Das ist echt schwierig, das so hinzubekommen, dass ich sage, okay, jetzt ist es so, wie ich es auch gerne hätte. Ne? Diva ist ein VST-Plugin, was ich sage, das klingt echt, fast wirklich, das klingt richtig krass. Aber auch da, ich glaube... ist ein gefährliches Halbwissen, da ich ja kein Elektronik-Engineer bin. Ich glaube, es hat
du hast ja nichts gelernt, das haben wir ja.
Nee, ich habe ja nichts gelernt.
Schon geklärt. Du
musst ja immer wieder drauf rumreiten.
Das stimmt ja nicht. Ich habe ja letztens in deinem Podcast, den ich übrigens allen empfehlen kann, der Schuko ist fremdgegangen, hat ein All-Good-Podcast-Interview gegeben. Da habe ich ja gehört, du hast Geografie und was noch studiert?
Germanistik
und Geografie. Und kannst du mir jetzt die Vertikalgliederung der amerikanischen Wurzelpilze herbieten?
Ich musste gerade überlegen, das kommt in der Geologie, könnte das vielleicht vorkommen.
Ja, voll, das ist das Einzige, was ich mir aus Geografie gemerkt habe, diese Überschrift. Also das stimmt nicht, aber ich habe natürlich auch noch mehr Sachen gemerkt. Aber das ist so hängen geblieben, weil ich die so absurd fand, dass ich mir die irgendwie gemerkt habe. Die Vertikalgliederung amerikanischer Wurzelpilze. So, egal.
Ja, und das war auch, naja, auf jeden Fall war das Studium... Hört es in dem Podcast an, da habe ich drüber geredet, was mir das überhaupt gebracht hat. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Das war mein Plan. Nein, du hast gesagt, dass, dass du sagst, es gibt da schon einen Unterschied.
Ach so,
und
ja.
Du wolltest über Diva, glaube ich, gerade herziehen oder es besonders loben, ich weiß es nicht.
Nein, nein, das ist super. Es gibt auf VST-Ebene, es gibt sehr gute Plugins.
Ne? Ich mag zum Beispiel die Arturia-Serie ganz gut, weil die tatsächlich so ein, zumindest, also man hat halt da so einen Zugriff auf ganz viele alte Retro-Synths, wie sie so genannt werden jetzt. Übrigens habe ich letztens einen sehr interessanten Film gesehen, der heißt A Dream of Wires. Ich glaube, irgendwie so heißt er. Ist ein Synthesizer-Film. Super quirky. Auch die Filmmusik, da ist die ganze Zeit ist nur so Oszillatoren-Brummen und so.
Das ist wirklich, aus Großbritannien einer, ne?
Ja, es ist sehr anstrengend, aber es ist super interessant. Vor allen Dingen, das, da geht es eigentlich so um Modular-Synthesizer, also diese riesen Schränke,
Wände.
Wände. So. Und natürlich ist wahrscheinlich der Traum eines jeden Producer, dass er irgendwann auch mal so einen schönen Modular-Synthesizer am liebsten von Moog oder so irgendwie hat. Moog hat die, glaube ich, so gar nicht in der Größe gebaut.
Moog hat die, auf jeden Fall. Moog waren die Ersten, die das gebaut haben.
Ja, da geht es auch darum. Egal, lange Rede, kurzer Sinn, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass diese Synthesizer ja damals so diese analogen Synthesizer ja erstmal so die Welt aufgemacht haben überhaupt für Synthesizer. Und da gab es auch so ein Clash zwischen diesem Buchla, heißt er Buchla?
Buchla, ja.
Genau, Buchla und dem Moog, dem Herrn Moog. Mhm. Und zwar, weil dieser Buchla war der Meinung, dass ein Synthesizer keine Tasten braucht und sie nicht haben soll, weil sobald du Tasten hast, benutzt du es quasi wieder wie ein klassisches Instrument und hast nur andere Sounds. Und seine Vorstellung war, dass wir mit Synthesizern halt die ganze Zeit solche verrückten Schichtungen von oszillierenden Frequenzen, die sich selbst wieder oszillieren und modulieren und man quasi eigentlich nur so Soundteppiche bastelt. Und natürlich hat sich aber Moog durchgesetzt, weil mittlerweile ist Moog natürlich eine ganz andere Marke als Buchla das gewesen ist. Und da hat sich das dann doch wieder so klassisch durchgesetzt, weil es dann natürlich auch die normalen Musiker direkt einbinden konnten. Und da war auch wieder Geld ein Faktor, weil Moog dann den ersten Synthi, glaube ich, gebaut hat. Und zwar der Mini-Moog, der mittlerweile legendär ist und der aber eigentlich nur ein Kompromiss ist und von der Funktionalität diesem großen Moog, Modul, quasi eigentlich in der Funktionalität extrem nachsteht und gar nicht so viel kann. Aber er wollte halt ein günstiges Modell, ich glaube, das hat damals $3,500 oder so gekostet, wollte das schaffen und das war dann halt für professionelle Musiker irgendwie erschwinglich und dann haben sie das benutzt. Und dann kam irgendwann diese Era in den 80ern von Yamaha und Korg und so, die dann irgendwie um die Ecke kamen und diese billigen Synthesizer in Anführungsstrichen auf den Markt gehauen haben, wie den FM7 zum Beispiel, der dann halt mit dieser Frequenzmodulation nennt sich
das. Du meinst DX7.
Ja, du hast richtig. DX7, der FM7 ist die Variante. Ist von Native Instruments der Nachbau.
Auch sehr geil.
Genau, aber der heißt deswegen so, weil er auf FM-Synthese Frequenzmodulation beruht. Alter, wir sind heute so nerdig, das riecht gut.
Love it.
Und das war aber, das, und ich habe, wie gesagt, ich habe einen Casio CZ3000, das ist auch so ein FM-Ding. Und das ist halt super pain in the ass, das Ding irgendwie zu programmieren und da irgendwie eigene Sounds mitzumachen, sodass die Leute tatsächlich diesen DX7 benutzt haben und einfach nur durch die Presets geschaltet haben. Und wenn du jetzt ein DX7 hast, dann findest du einfach die kompletten 80er Jahre in diesem Ding, weil einfach alle Sounds da drin sind. Und das hat aber eigentlich dazu geführt, dass diese ganzen Modular-Synthesizer alle verschrottet wurden oder zumindest irgendwie aus den Studios rausgehauen wurden, weil keiner diesen Sound mehr haben wollte beziehungsweise weil die Leute diese Zugänglichkeit von so einem einfachen Synthesizer, wo man nur rechts und links klickt und dann kommt der neue Sound und der klingt gleich irgendwie total geil, fanden die Leute halt total super. Und erst später hat man dann das wieder entdeckt. Deswegen redet man heute oder dann in Anfang der 2000er und so, hat man dann so von Retro-Synthesizern geredet, was irgendwie witzig ist, weil es eigentlich ja, ist das immer noch derselbe Synthesizer, hat sich nicht geändert. Das war halt einfach, das andere sind halt nur digitale Klangstationen, aber ein Synthesizer ist immer noch ein Synthesizer, ist halt nur ein großer Synthesizer, der ist deswegen jetzt nicht retro oder anders oder bedient sich anderen Techniken. Aber das fand ich sehr, sehr witzig. Und jetzt fängt man halt wieder an, genau da ranzugehen, weil man merkt, dass es anders klingt. Dass du halt irgendwie dort eine andere Wärme kriegst durch diese analogen Schaltkreise. Gleichzeitig ist es natürlich aber, wer einen analogen Synthesizer hat, weiß, so ein Ding geht halt irgendwie kaputt. So ein Ding muss irgendwie gewartet werden, das verstimmt sich. Das kann halt auch nervig sein. Wir haben jetzt zum Beispiel mal zusammen, fällt mir ein, der ist jetzt nicht komplett analog, aber den Nord Stage 2, das ist ja so ein, was ist das? Das ist auch eine Mischung aus digitalem und einem Oszillator und aber auch einem Sampler drin. Den haben wir auch mal zusammen aufgeschraubt. Gibt sogar ein Foto irgendwo auf Instagram, glaube ich. Und haben es geschafft, eine Taste wieder zum Gehen zu kriegen, oder? Wie war das?
Ja, ja. Die hat einen Hänger gehabt.
Ja, genau.
Wow, wir sind richtige... Richtige
Technik-Nerd. Ich habe aber auch schon mein Casio CZ3000 habe ich auch schon mal auseinandergebaut und mein Kork, mein Micro-Kork habe ich auseinandergebaut und noch einen anderen Kork habe ich auch noch, die habe ich auch auseinandergebaut. Also mit auseinandergebaut meint aufgeschraubt und sauber gemacht und Sachen. Und wenn du das dann so siehst, ist halt irgendwie auch geil. Ich habe auch
Spaß.
Ich habe gar keine Ahnung von Elektrotechnik, aber es ist irgendwie, man hat so das Gefühl, man hat sowas gebaut. So, man hat
da, die SP habe ich mir letztes Jahr gekauft. Die waren nicht so im Schuss, ne? Die Pads haben nicht funktioniert. Du guckst auf YouTube, guckst ein Tutorial an, bastelst an deiner SP rum, schraubst sie auf, machst neue Pads rein. Ist mega fuddelige Arbeit. Danach hast du das Gefühl, das ist so deine Maschine. Jetzt ist sie dir. Jetzt hast du nicht nur gekauft, sondern jetzt ist es auch irgendwie deins, weil du hast dein Herzblut reingesteckt, 3 Tage Kopfweg gehabt. Aber es ist so irgendwie, es macht was mit einem, ne? Ist natürlich auch.
Erzähl.
Ich wollte so ein bisschen diesen Aspekt hinbringen. Ne? Ist natürlich halt auch das große Problem in diesem ganzen Hardware- oder Software-Case. Ne? Du hast Wartungskosten, du brauchst Know-how, um diese Dinger halt einfach auch immer ja, auf dem Soundtechnik. Also, du brauchst das Know-how, um. Na, wie soll man das erklären?
Ja, du brauchst das Wissen, um halt zu wissen, was kaputt ist und wie man es repariert. Und das
da
ist halt
ein Fachwort dafür. Es fällt mir jetzt nicht ein, aber genau das, was du gesagt hast. Ja, es ist einfach, dass du dich damit auseinandersetzen musst, dass du weißt, wie ein Lötkolben funktioniert. So, never been there. So probiere ich zum ersten Mal aus, wie ein Lötkolben funktioniert, obwohl mein Vater mir schon seit 20 Jahren auf den Sack damit geht und sagt, so, hey, sollte man können.
Ja, aber genau das du's. Ist ja der Punkt. Ich bin ja auch so ein Typ, der hat gar, ich hasse Bauen und alles so. Ich hab Werken gehasst früher so. Ich kann sowas gar nicht. Aber weißt du, wann ich dann angefangen habe, sowas cool zu finden? Als ich angefangen habe, mit meinem Vater Absorber zu bauen. Oder dann halt eben irgendwie, oh, das sind die, da geht die Taste nicht. Kacke, da muss ich den jetzt aufschrauben. Jetzt muss ich mich da auseinandersetzen mit. Und plötzlich fängst du dann irgendwie an und sagst, okay, ja, wir sind Lötkolben. Und so, ich habe dann richtig Spaß dabei gehabt, obwohl ich sowas strudeslangweilig finde normalerweise. Aber du brauchst ja halt nur den richtigen Bezugspunkt. Ja.
Das ist das Ding. Und man denkt immer so, ey, Software, das läuft alles easy. Ah. Im Endeffekt hast du bei der Software genau dieselbe Problematik. Da muss Mac nur ein neues Update machen. Du installierst das aus Versehen, auf einmal funktioniert keine deiner Plugins.
Und das Geile ist, du kannst dann halt gar nichts mehr machen. Du kannst halt nur warten, bis die Firma dann irgendwie ein Update rausbringt und das irgendwie wieder funktioniert.
Oder wieder downgraden. Das dauert ewig und du musst dann ein neues Betriebssystem wieder neu aufsetzen.
Ja.
Das sind so Sachen. Oder du hast die Probleme mit Lizenzen. Ne? Dann geht eine Firma Konkurs nach 10 Jahren oder gibt's nicht mehr. Ja. Und du hast so eine Lizenz und denkst du, so, jetzt geht das nicht mehr. Oder du hast einen iLog und auf einmal ist dein iLog weg und du musst dir alle möglichen iLog-Daten wieder besorgen. Das kann ein richtiger Pain in the Ass sein, wo man auch nicht immer denkt, dass Software hier jetzt the winner ist. Also meine MPC ist mir in den 15 Jahren 2-mal gefreezed. So, und das war, weil sie eine falsche Soundfile von mir bekommen hat. Just saying.
Also Hardware ist halt Hardware. Da kannst du halt am Ende, ne, wenn sie nicht zu vollgemüllt ist mit irgendwie digitalen Sachen, die irgendwie dann, wenn sie kaputt sind, nicht mehr zu reparieren sind, dann kannst du so ein Ding halt ewig betreiben. Also so ein Synthesizer, der geht theoretisch nicht kaputt. Also es gehen halt Teile kaputt, aber die kannst du irgendwie immer wieder ersetzen.
Wenn du sie bekommst, das ist halt auch immer, immer die Sache. Das ist ja auch das Ding, ne? Du hast ja Moog erwähnt, Moog ist ja damals Konkurs gegangen, weil halt Yamaha mit dem DX7 kam und halt einfach alles platt gemacht hat auf dem Markt.
Aber die sind jetzt wieder am Start. Die sind wieder am Start.
Sind wieder, die haben sich auf jeden Fall
Flaggschiff wieder rausgehauen. Ne? Den hattest du, glaube ich, auch mal kurz stehen? Oder?
Ja, hatte ich auch, aber ich bin kein Fan. Muss ich sagen, das klingt mir alles noch so. Also es ist nicht derselbe Moog-Feel bei dem Moog One wie der Memory Moog. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn man das Geld hat. Ist ein 3.000 Euro Unterschied, aber das sind 3.000 Euro plus. Also ne, Memory Moog kostet halt um die 9.000 Euro. Es ist sau viel Geld. Aber dieser Synthesizer, wenn man einmal dran sitzt, boah. Das ist schon eine andere Welt.
Das ist auf jeden Fall was, das finde ich spannend, aber für 9.000 Euro ein Synthi ist mir auch irgendwie eine Spur zu extravagant, ehrlich gesagt.
Ey,
noch.
Kann ich vollkommen verstehen. Das ist halt, wenn du überlegst, ne? Und da bin ich bei einem Punkt, der ist mir gar nicht so bewusst geworden. Ich habe mal nachgerechnet, was ich in 15 Jahren an Software ausgegeben habe. So. Das sind 45.000 Euro gewesen.
Ah, es ist, man denkt das so, ne? Aber gerade jetzt gerade heutzutage, wo irgendwie alle anfangen, auch zu checken, komm, lass mal Abo-Modell machen. Da mal 10 Euro, so zack, das sind
auch schon 100. Früher war das so. Du holst dir Cubase, dann holst du dir eine andere DAW, dann machst du Updates. Ja, so, die kosten dann immer was. Ja. Dann hast du diese ganzen VST, Arturia, denkst, jedes Update von diesen ganzen Plugins, die du hast, kosten immer irgendwie zwischen 90 und 100 Euro. So, lass das mal vielleicht 5, 6. Ne, wenn du jetzt, ich mache ja sehr, sehr viel. Das heißt, ich brauche viel. Ich denke, ich brauche viel. Eigentlich brauche ich es nicht, aber ich denke immer, ich brauche viel. Und dann lappert sich das echt zusammen. Dann holst du die UAD. Ne? Und dann kommst du auch von, das klingt voll toll, das klingt voll toll. Und du bist dann komplett addicted und gibst einfach Geld aus. Ja. Das merkst du nicht. Auf 15 Jahre denkst du dir auch so, das ist ja nicht viel. Das sind ja vielleicht 2.500 Euro jeden Monat. Das sind jedes Jahr. Das sind vielleicht 200 Euro jeden Monat. Das ist jetzt nicht die Welt.
Ja.
Dann vielleicht mal, kaufst dir halt mal ein bisschen mehr Plugins. In einem Jahr habe ich mal ein bisschen mehr gemacht wegen der Steuer. Da hast du halt einfach ein bisschen mehr an Software-Sachen gekauft, die ich überhaupt nicht mehr benutze. Aber ich habe es nur zusammengerechnet, das waren 45.000 Euro. Und da habe ich gedacht, so, das sind ja zwei Jupiter, zwei Memory Moogs und eine MPC. Ne?
Ja,
also,
ja, klar.
Das ist immer so, wenn du das langfristig siehst, ist so ein 9.000 Euro Synthesizer.
Und das Geile bei dem ist halt, der ist halt auch in 10 Jahren wahrscheinlich noch 9.000 Euro wert. Oder vielleicht sogar mehr.
Wenn er nicht kaputt geht, wenn er kaputt geht, kannst du, selbst kaputte kriegst du nichts unter 7.000 Euro. Und ist eine Wertanlage. So. Ja, ich habe mir noch keinen gekauft, bin da auch so am Überlegen, weil es echt sehr viel Geld ist und ich auch jetzt wegen diesen ganzen, weiß nicht, Corona, alles mögliche, man weiß ja nicht, was passiert, sollte man sich immer auch ein bisschen was zurückhalten und trotzdem, es ist halt eine Investition fürs Leben, ne? Und ist natürlich genauso eine DAW und ein Computer. Aber
DAW sind outdated irgendwann. Das ist dann so. Ein Computer ist outdated. Also ich kaufe mir trotzdem alle 5 Jahre irgendwie einen neuen Rechner. So, und das dann ist der Ding. Alte Rechner, der geht dann irgendwie nochmal weg für ein Viertel des Preises an irgendeinen Kumpel oder so. Und das war's dann. So, und dann hast du wieder einen neuen stehen und das ist auch cool. Ist ein Nutzgerät, ist ein Rechner, den würde ich jetzt auch, das finde ich auch okay, und man kann auch nicht alles nur auf analog machen oder nur auf Hardware, das ist wahrscheinlich auch nicht mehr zeitgemäß. Ich hatte mal irgendwann im Studio, hatte ich auch mal noch so ein Tascam riesen analog Mischpult. Das ist irgendwie nice und das sieht schön aus und so, aber das alles da drüber zu routen, dann irgendwie das wieder einzuspielen, diese ganze Schwierigkeit der Nicht-Reproduzierbarkeit auf schnell.
Auf jeden Fall.
Das ist halt einfach alles, was das killt am Ende auch so viel kreativen Vibe, dass man sich, glaube ich, früher oder später immer wieder für die Software-Lösung, die halt einfach diese Reproduzierbarkeit wieder schnell herstellen kann, dass man sich dafür irgendwie immer entscheidet.
Auf jeden Fall.
Und das sind auch die Austausch. Vorteile. Das sind auch die Vorteile.
Und der Austausch, der Austausch, du kannst mit anderen Leuten auf der ganzen Welt schnell Sessions hin und her schicken. Das ist in der analogen Welt gar nicht möglich. Was ich für mich bemerkt habe, ist halt so, ich habe ein Hobby angefangen. Ne? Für mich war Beat machen ein Hobby. Das war jetzt nicht von Anfang an so, ey, ich werde jetzt Beat-Producer, sondern es hat Spaß gemacht. Und für diesen Spaßfaktor war das Hardware-Ding, glaube ich, genau das Richtige. Was ich aber auch gemerkt habe, je mehr daraus ein Business geworden ist, desto mehr musste ich schneller reagieren und desto mehr hat es mich abgefuckt, wenn ich jetzt mein MPC 8 Spuren rausbouncen musste über eine Soundkarte, synken und dann hat die Sync-Sache nicht geklappt, dann waren die Spuren nicht tight. Du hattest nur Schnippelarbeit und nur Stress gehabt, wo ich mir auch irgendwann gesagt habe, dann kam Ableton 2.9 irgendwie wirklich so für mich ins Blickfeld und das war so, okay, das macht ja eigentlich alles, was die MPC macht und ich kann Sachen schneller rausbouncen. Das heißt, ich kann nicht nur irgendwie 3-4 Beats an einem Tag machen, sondern ich kann auch 3-4 Beats an einem Tag direkt rausschicken. Und das ist halt der große Vorteil der Software, ist halt einfach, wie schnell du arbeiten kannst, wie schnell du Ideen umsetzen kannst. So,
ich habe gerade nur 3-4 Beats an einem Tag gehört. Ich war gerade, das hat mich gerade schon wieder intimidated.
Naja, es ist ja, ne, wenn man damals ne, Sample-basiert gearbeitet hat, da war das ja kein Hexenwerk. Man hat Sample-Jumps drunter, Bassline.
Ja, du hast recht, stimmt.
Da hast du in einer Stunde hast einen Beat gehabt. So. Ja. Dann hast du ein bisschen über dein Mischpult gemischt. Das ging ja super schnell. Das ist ja wie, wenn du, das war ja wie Malen. Ne? Du hast alles da, du hast deine Staffelei, du hast deine Farben, du wusstest alles schon, wie das funktioniert. Das war nur noch so ein Ablauf. Das Ding dann aber zu tracken, aufzunehmen und dann in der Box nochmal zu überarbeiten, das war immer schon, also war ganz oft richtig Pain. Und da weiß ich auch noch, dass viele Rapper immer nach Einzelspuren gefragt haben. Und ich so, hab ich verloren? Hab ich nicht mehr, weil ich keinen Bock hatte, die Einzelspuren rauszuziehen und die dann einfach sozusagen auf den Two-Tracks.
Aber du, das ist aber heutzutage, ehrlich gesagt, so viel einfacher ist das auch nicht, weil, also wenn ich mich erinnere und ich muss irgendwie Einzelspuren raushauen, dann ist es auch nicht so simpel, weil das mittlerweile, dann habe ich da auch so viele, das geht in die Gruppe, die wird da gesidechained von der, mit das, mit jedem, hin und her und dann irgendwie noch geht, also da muss man dann wieder anfangen, so viel neu zu routen, damit du das quasi in Einzelspuren bekommst. Das ist so einfach dann auch nicht. So, ne? Also. Aber auf jeden Fall ist das der allergrößte Vorteil und auch ist auch das Kill, das Killer-Feature, was einfach dich, ich kenne niemanden, der komplett analog oder hardware-basiert arbeitet. Wobei ich weiß gar nicht, wer das war. Ich habe letztens irgendwie gesehen, da hat jemand eine EP rausgehauen, die er irgendwie nur auf dem Vierspur gemacht hat. Ich weiß nicht, wer das war. Und inwieweit das auch wirklich gestimmt hat. Aber ich fand die Idee total witzig und habe so gedacht, oh, das könnte man vielleicht auch mal machen. Sich so ganz krass wieder reduzieren und einfach so ein Vierspur-Tape-Recorder, mit dem ich früher auch angefangen habe, das wieder zu benutzen und dann alles live zu spielen. Ich habe letztens auch ein Interview gehört mit Teddy Riley und der hat die erste Guy-Platte, wer sie nicht kennt, hört sie, die hat er auch auf einem 12-Spur-Tape-Deck eingespielt und da hat er die ganzen Drums hat er immer von vorne bis hinten live gespielt. Deswegen sind die so groovy und mal off und mal da und mal ist die Kick dabei und mal ist die Kick nicht dabei und das macht was. Das ist irgendwie ist auch eine geile Art und Weise, die kennt halt heutzutage fast gar keiner mehr, aber das hat halt. Man kann sich da auf jeden Fall auch immer mal so Inspiration holen und mal in diesen spielerischen Pfad wieder zurückgehen, um einfach mal so ein bisschen sich den Kopf frei zu waschen, wie du das schon gesagt hast. Und das finde ich, und vor allen Dingen auch natürlich in Kombination mit anderen Musikern, ist natürlich Hardware irgendwie immer ganz geil, weil du, wenn das alles nur über Rechner läuft, dann hast du halt gar nicht so viele Möglichkeiten, Sachen gleichzeitig zu spielen. Während du, wenn du das halt über Hardware machen kannst, ist halt besser. Und natürlich sowieso, Live-Instrumente sind Live-Instrumente und man kann sie, bestimmte Live-Instrumente kannst du am Rechner nicht nachbauen. Du kannst keine Gitarre, gibt's kein Plugin dieser Welt, was das geil kann. Du kannst keine wirklich geil klingenden Bläser machen. Und deswegen Live-Instrumente, wenn es geht, dann Live-Instrumente. Und irgendwie macht es auch was. Es ist so, ich weiß nicht, wenn ich was live aufgenommen habe, selber, oder wenn ich was mit dem Mund aufgenommen habe, oder wie auch immer, irgendwie, das macht der Song klingt am Ende des Tages viel eigenständiger und er hat viel mehr Charakter, als wenn das aus irgendeinem VST-Preset da irgendwie mitgespielt worden ist. So, das ist, und das gleiche gilt halt für einen analogen Hardware-Synthesizer. Das Einzige, was ich bis jetzt noch nicht geschafft habe, ist mal so richtig Orchester-Strings mir live einspielen zu lassen. Also so richtig, jetzt nicht mal so ein kleines Quartett, sondern so richtig große Orchester-Strings. Und da finde ich, sind VST-Plugins völlig legitim und die klingen teilweise auch echt gut, wenn man sie dann gut programmiert. Man muss es aber auch echt können und auch da musst du wieder wissen, wie ein Instrument gespielt wird, damit du es gut programmieren kannst, damit es authentisch klingt.
Mhm. Ich habe noch so zwei, drei Kleinigkeiten,
erzähl.
Die ich zu diesem Thema mir mal aufgeschrieben hatte, was ich sehr, sehr spannend finde. Und zwar ist es ja auch immer so ein bisschen, bei Software kriegst du oftmals vermittelt, und das merke ich bin ja auch so ein Industriekind, du brauchst jetzt das ist das Neue, das ist der neue heilige Gral, der neue EQ, der neue Kompressor, das neue super VST Chord-Plugin. Das Problem ist so, dass du ständig dir neue Plugins besorgst, ständig am Ausprobieren bist, zu einem richtigen so einen richtigen Techie wirst.
Und aber überhaupt keine Musik machst. Und gar keine Musik machst für einen.
Du machst keine Musik, ja, und du gehst auch nicht in die Tiefe. Das heißt, du lernst deine Tools gar nicht richtig, weil ständig was Neues kommt. Das ist mir bei mir sehr oft aufgefallen. Mm. Ich switche ja auch super gerne DAWs, ne, weil
ja,
ich
stimmt, du bist
spannend
so,
finde.
Das ist völlig verrückt. Da kommt die neue UAD Luna raus und dann ruft mich Schuko einen Tag später an und sagt, hast du schon die neue Luna ausgecheckt? Die ist eigentlich, da sind ein paar ganz geile Sachen drin. Und ich denke dann so, boah, ich habe in meinem Leben einmal noch Fruity Loops probiert und fand es irgendwie nicht geil. Und dann habe ich noch einmal bei dir, haben wir mit Ableton gearbeitet.
Genau.
Da hast du aber im Prinzip das Ableton gesteuert und ich war die Hand daneben.
Drums eingehauen, ja.
Und habe irgendwie so gespielt. Aber ansonsten habe ich das nie gemacht. Und du bist so einer, der so wirklich dann alles immer ausprobiert. Und also Studio One hast du, glaube ich, noch drauf und Cubase.
Alles, bis
und
auf Digital Performer und ich glaube Reaper habe ich alles.
Was das? Oh Gott. Reaper kenne ich. Okay, Digital Performer kenne ich nicht. Reaper kenne ich, das hat ein befreundeter Producer mit damit gearbeitet.
Wobei ich es ausprobiert habe, aber für mich gemerkt habe, das ist jetzt. Wobei es auch schon 7 Jahre her ist, hat sich bestimmt auch voll vieles getan. Mir macht das ja Spaß, ne? Nur merke ich einfach, oder habe ich auch gemerkt, ich gehe gar nicht in die Tiefe, ne? Und du wirst gar nicht Master deines Instruments oder deiner DAW. Ne, es gibt ja so Leute wie jetzt OZ zum Beispiel, der ist Fruity Loop to the fullest. Der hat seinen Sound gefunden, der macht sein Ding. Das klingt so, wie er klingen muss. Das Problem heutzutage ist aber auch, dass alle sagen, ey, ich will ja auch für Drake produzieren, ich will ja auch die großen Hits machen, also hole ich mir Fruity Loops und mache genau dasselbe. Ich gucke, welche Plugins er benutzt, welche Einstellungen. Das heißt, du kommst automatisch an diesen Punkt, dass du eigentlich so ein Copycat-Producer wirst. Das heißt, du kopierst dir Presets, du guckst dir im Netz Drumkits an, die alle anderen auch benutzen. Und das finde ich eher das Gefährliche. Und das hat Hardware ist ja nichts anderes. Ne? Damals Primo macht mit der MPC Beats, alle kaufen sich eine MPC, weil sie wollen genau dasselbe hinbekommen. Nur wenn du dann halt immer switchst und auch, diesen Kampf, den ich mit mir selber jeden Tag auch führe, ist ja dieses, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Ne? Und wenn du halt industriebedingt arbeiten musst und du musst liefern, weil das jetzt gerade dieser Sound ist, dieser Trap-Sound oder dieser Drill-Sound. Ja. Und der kommt einfach, da kannst du sagen, was du willst. Wenn du einen Trap-Beat machst in Fruity Loops, der klingt immer geil, wenn du weißt, wie du deine Swing-Sachen einstellst und wie du distortest. Da gibt's super Tutorials und es klingt dann 1:1 wie die ganzen anderen Sachen. Wenn du da auch daraus ein Business machst und Leute bedienen willst, ne, ist das vollkommen okay. Aber dann kommst du immer. Und das ist das, was ich bei mir gemerkt habe. Ich bin auf jeden Fall auch ein Stück weit Copycat und vor allen Dingen Copy-Paste-Producer. Weil ich immer geschaut habe, DJ Khalil macht mit Reason seine Beats. Oh, die knocken so krass. Okay, ich muss auch Reason jetzt mir besorgen. Also besorge ich mir Reason. Und ja, die knocken so krass. Aber es ist nicht so cool wie in Ableton, weil da kann ich ja nicht mal die Wave-Files so geil rumziehen und machen und bearbeiten. Also bist du dann wieder distracted und machst dann die Sachen in Ableton, machst die Drums in Reason. Und du kommst immer vom Kleinsten ins Kleinste und ich glaube, da ist es so wie mit allem Leben, dass du irgendwann bei einer Sache bleiben musst, da versuchen musst, das Beste aus der Situation zu machen, dieses Tool lernst, so blöd es manchmal auch klingt, der Hörer, dem ist das, glaube ich, irgendwann auch egal und jeder wird irgendwann mal seine Möglichkeit haben, sein Sound wird irgendwann mal gefragt sein. So, ich merke ja jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel nur in der MPC gewesen wäre, ne? Nur mal jetzt so als Beispiel, hätte nichts anderes dazugelernt. Jetzt fragen mich so viele Rapper momentan, ey, hast du noch so alte Beats von 2005, so Dipset-Style, so Vocal hochgepitcht? Diese Ära kommt gerade wieder. Mhm. Diese 2000er, 2005er Ära, das passiert gerade. Die jungen Kids sind so, okay, das ist so diese Renaissance, die irgendwie gerade antriggert. Hätte man jetzt auch wieder eine Zeit. Ich glaube, dass jede die Soundästhetik auch immer wieder seine Renaissance hat, immer wieder kommt. Und ich glaube, das Wichtigste ist, um auch wirklich einen eigenen Sound zu haben. Das heißt auch, wenn du jetzt bei Fruity Loops bist und du machst mit Fruity Loops deine Beats, bleib da, mach das Ding. Schau einfach, dass du da deine Beats genau oder deinen Sound findest. Und vielleicht bei den Drums lernst, wie man sie EQ't, wie man sie komprimiert und nicht nur irgendwie reinziehst und fertig, sondern halt sag, ey, das ist mein Sound, der ist eigen, der ist unique. Und dann kommen die Leute zu dir und sagen so, ey, ich will diesen Sound haben. So, das ist ja bei dir, Breed, nicht anders. Du bist ja auch seit Jahren, du fährst eine Schiene. So, du kannst auch viel mehr. Du könntest ja auch Pop-Sachen machen. Du könntest Rock-Sachen machen. Das Know-how dafür hast du.
Vielleicht mache ich das ja. Vielleicht weißt du das bloß nicht.
Das ist das
Vielleicht erzähle ich dir das einfach nicht.
Eine neue Folge ist geboren. Ghost Producer. Ist wirklich ein spannendes Thema eigentlich, ne?
Ja, stimmt. Tatsächlich. Das ist auch ein spannendes Thema. Aber ja, ich zum Beispiel bin ja jemand, der tatsächlich dann immer nicht mit dem Kopf schüttelt. Ich finde das irgendwie cool, aber mir ist das viel zu anstrengend, da so verschiedene DAWs rumzuprobieren, ohne jetzt hier irgendwie Geld kriegen zu, also ohne dass ich jetzt Geld kriege. Steinberg Cubase benutze ich seit Tag 1, weil nicht aus Überzeugung, sondern weil es irgendwie das war, was die Leute benutzt haben, mit denen ich angefangen habe. Und seitdem benutze ich das. Date immer mal ab. Und es gibt so ein paar Funktionalitäten, die hätte ich irgendwie vielleicht gerne aus anderen DAWs da drinne. Aber dann probiere ich mir halt irgendwie so Wege drumherum zu bauen und das irgendwie auch hinzukriegen, dass es halt da drinnen dann genauso klingt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, das ist jetzt so eine esoterische Frage, ob verschiedene DAWs anders klingen grundsätzlich. Da will ich mich jetzt mal nicht dran beteiligen. Ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Esoterik, beziehungsweise
auf jeden Fall
liegt es dann einfach daran, wie du dann vielleicht die Einstellung da drin hast, damit du dann halt auch zu dem Sound kommst.
Die Plugins rendern anders. So, das ist.
Ja, aber ich arbeite ja zum Beispiel fast zum Beispiel bei Cubase. Ich arbeite so gut wie gar nicht mit den Onboard-Sachen. So, ich arbeite ja sowieso nur mit Fremd-Plugins, Third-Party-Sachen. So, von daher ist für mich das einfach nur, das ist nur die Leinwand, nur der Malkasten. Das ist nur dafür da, dass die Automationen gezeichnet werden, dass ich Sachen von A nach B schieben kann, dass ich die MIDIs da aufzeichne, dass ich Vocals da rein kann. So, ich würde zum Beispiel, ich habe überhaupt keinen Bock, Vocals zu editieren in Fruity Loops. Da würde ich, glaube ich, eine Krise kriegen. Also das ist so.
Kriegt man auch.
Und deswegen ist, und da ist für mich an der Stelle, ist das dann an der Stelle schon tot. So, das Ding. Und nur weil man da so, das Einzige, was geil ist bei Fruity Loops, ist tatsächlich diese Möglichkeit, dass man das Portamento so geil einzeichnen kann. Und das ist für 808s halt super cool. Und ich hoffe, dass Cubase das irgendwann auch mal hinkriegt, dass man das so easy machen kann, wie das da ist. Aber ansonsten habe ich das einmal gemacht, habe die Erfahrung gemacht, mal eine andere DAW zu probieren und war halt eher so die ganze Zeit, okay, wie geht denn das jetzt? Wie, das geht hier nicht. Okay, wie geht denn das? Wie, das geht hier nicht. Oh, das ist ja voll kompliziert. So. Und dann war ich so, ah nee, ich will wieder in meine Cubase-Welt. Da bin ich dann, wie man so schön sagt, da bin ich dann Heimscheißer und will dann wieder in meine Cubase-Welt. Aber vielleicht probiere ich diese Luna-Sache jetzt mal aus. Einfach so aus Geigel.
Kostet ja nichts, ne? Ja. Aber auch da, ne, ich bin jetzt auch an meine Grenzen auch gestoßen und auch gemerkt, den Heiligen Gral gibt es nicht. Und das war eine ganz tolle, das war eigentlich ganz lustig. Beim Frühstück habe ich mit meiner Freundin darüber geredet, über Synthesizer und was man alles braucht und was man machen könnte. Und wenn man auch so viel Geld hätte, was man dann alles Schönes basteln könnte.
Und deine Freundin, ne, saß so vor dir.
Nein, die muss schon viel ertragen. Also, und das Gute ist ja, und sie kommt dann mit so einer Punchline aus dem Nichts und sagt so, ey, du suchst irgendwie nach dem Heiligen Gral, aber im Endeffekt weißt du ja selber, dass du der Heilige Gral ja bist. Ne? Und das ist ja auch, glaube ich, ein gutes Schlusswort, da auch zu sagen, man selber ist ja, also es ist immer the man, nicht die Maschine. Also, es gibt Leute, die wirklich aus Nichts schaffen, wirklich krasse Sachen zu machen. Und das weiß man eigentlich. Ne? Ja. Aber man ist dann irgendwann in so einem Wahn drin. Man überlegt sich 10-mal, ob man, oh, jetzt das neue Plugin, der neue Equalizer, oh, der ist so geil, der klingt so toll und der nimmt alles weg da oben und dann klingt es noch mehr analog. So, wenn du das Geld hast, ja, und du hast Bock drauf, probier es aus. Mach es. Aber du kommst vom Kleinsten ins Kleinsten und es geht immer besser. Ne? Und das Thema vom Loslassen. Ich bin ja dann auch jemand, ich muss dann auch noch mixen und ich muss auch noch mastern. Und da habe ich gemerkt, ey, hol dir die Leute dazu, hab weniger Stress, guck darauf, dass du einfach Spaß hast. Und da geht's diese Soundtüftelei, ich sag's dir, wie es ist. Luca zum Beispiel, der macht seine Beats in Fruity Loops, der macht einen Softclipper drauf, fertig. Bam, ja. Neue RIN-Nummer gemacht. Der macht sich gar keine Gedanken. Ich sitze da manchmal, du kennst das selber, du bist ja nicht anders, ne? Wir sitzen da stundenlang, fuchteln an dieser fucking Hi-Hat rum. Es interessiert keinen.
Ja, das weiß ich halt nicht, aber mich interessiert. So, weißt du?
Und, true. Aber ob die jetzt 2 dB lauter ist, ja, 2 dB leiser ist.
Natürlich.
Weil wir gehen hier vom Kleinsten ins Kleinsten. Und natürlich. Das ist dann halt auch so, ja, das nennt man Liebhaberei. Ne? Und wenn du dann am Ende zufrieden bist oder wenn ich am Ende zufrieden bin und dann gut einschlafen kann, ist das gut. Aber wenn ich überlege, wie viel Zeit ich dadurch verliere und ich manchmal auch denke so, ah ja, man geht dann doch wieder zur Ursprungsversion zurück, ist halt auch so ein bisschen das, was ich bei der MPC nie hatte. Ne? Da ist so, du hast es gemacht, das war irgendwann fertig und du wusstest auch, wenn du jetzt die Session nochmal aufmachst, die ganzen EQ-Einstellungen im Mixer, die kriegst du nie wieder hin. Ach, es ist so, wie es ist gut.
Ja, genau. Das ist halt das Schöne an solchen Sachen, ja, dass man dann irgendwie dann auch nicht mehr so rein kann. Genau, und man abschließt. Ja. Aber in unserer Welt von, hey, hast du noch das Projekt von da früher und wir bräuchten mal noch das und kannst du mir mal das Vocal von dem und dem schicken, dann bist du halt einfach... Willst du das halt irgendwie alles immer noch haben und alles sicherst du ab und alles das nochmal und dann, ach scheiße, wenn ich jetzt mir den neuen Rechner aufsetze und das in dem Betriebssystem mache, dann geht aber das uralte Plugin nicht mehr. Das habe ich aber in dem Projekt von vor 5 Jahren, habe ich das, glaube ich, benutzt und ach, was mache ich dann? Und also das ist so, man geißelt sich so. Wir haben ja letztens jetzt gerade erst das Ding gehabt, ne, wo ich dieses, was war denn das, was ich jetzt installieren wollte?
Easy Drums?
Genau, nicht Easy
Addictive Drums.
Addictive Drums neu installieren wollte und so übelst Panik geschoben habe, dass dann irgendwie danach die Sachen nicht mehr funktionieren, die alten Projekte, und ich dann quasi so alles doppelt und dreifach abgesichert habe. Und das hat tatsächlich, ungelogen, es hat 2 Monate gedauert, bis ich habe mir deswegen dann... ein NAS-System gekauft. Also ich habe gleich dann so mein ganzes Backup-System nochmal neu aufgesetzt.
Sehr brav, Herr Breed.
Habe ich jetzt schön gemacht, so, ne? Aber um dann am Ende festzustellen, ja, okay, so kompliziert war es gar nicht und sie gehen auch wieder auf. Aber ja, so, man will halt immer diese Reproduzierbarkeit wieder haben, weil man sich so dran gewöhnt hat. Aber am Ende ist derjenige dahinter das Entscheidende. Und deine Kreativität. Aber es ist natürlich auch immer gut, neue Werkzeuge zu haben. Und ein schöner analoger Hardware-Spielplatz ist tatsächlich das Schönste. Also ich bin auch immer am Suchen nach neuen Instrumenten, um sie mir irgendwie reinzustellen. Und auch wenn ich die dann so gut wie gar nicht benutze, aber die Möglichkeit, sie zu benutzen und damit rumzuspielen, ist halt wichtig, damit ich irgendwie das Kind in mir habe. Das ist so... Ich will halt irgendwie immer was zum Spielen haben. Es muss Spaß machen. Dann kommen auch gute Sachen bei raus. Jetzt haben wir echt ganz schön lange geredet.
Ich habe noch viel mehr aufgeschrieben. Aber
wollen wir eine zweite Folge noch dazu machen?
Wir können das ja nochmal Part 2 irgendwann mal machen, aber jetzt nicht so.
Vielleicht machen wir, genau, wir machen nochmal was zum Thema analog.
Synthesizer auch so, wo wir das alles mal reinwerfen.
Ja.
Da gibt's, ne, dass viele gar nicht den Unterschied, also zwischen analog und digital, was das macht und ne, mit Spannung und Volt und alle, ne, diese ganzen Dinge, wo ich jetzt natürlich auch gefährliches Halbwissen habe, wo man sich auch ein bisschen informieren kann und dann geht man mal in die Tiefe. Vielleicht kriegen wir auch jemanden von irgendeinem Synthesizer-Hersteller mit ans Mikrofon. Mal gucken.
Klingt gut. Ansonsten, Treat of the Week. Hast du einen?
Treat of the Week. Ich habe einen, ja. Und zwar... auch wieder was man sich angucken kann. Wir beide sind ja riesen Iveen und Dre-Fans, ne?
Ja.
Und die beiden haben eine neue, nee, ich würde nicht sagen neue Sendung, aber es gibt ein neues Interview von den beiden auf dem GQ Britain Magazin.
Habe ich gesehen. Ich hab das auf YouTube gesehen, aber ich habe es noch nicht angeguckt.
Ja, kann ich empfehlen. Kommt auch wieder dieser Netflix-Serien-Vibe auf. Ich finde das sehr inspirierend, so 2 Menschen zu sehen. Und auch nochmal um das Thema am Anfang, ne, Hautfarbe und so. Das sind 2 Menschen aus unterschiedlichen Gruppierungen, die einfach zusammen Business machen, Musik gemacht haben, Netzwerk aufgebaut haben, eine Freundschaft haben seit 30 Jahren. Und mir das ja auch zeigt, dass das funktionieren kann, weil ich auch... so Freundschaft und geschäftlich, das ist immer sehr, sehr schwierig. Und genau deswegen ist es sehr, sehr schön anzugucken, dass es da einfach kein Schwarz und Weiß gibt, sondern dass die beiden eins sind und
ja.
Auch hier und da mal einen Schwenk aus der Vergangenheit bringen. Es ist wirklich sehr amüsant, sehr informativ und man geht danach mit einem Gefühl raus, was zu machen.
Also, ja. Ich hab,
bei dir?
Ich habe ein Buch und zwar, das heißt, ich weiß gar nicht, wie das Buch heißt, ach so, doch, Go Ahead in the Rain und ist von Hanif Abdurraqib, glaube ich, heißt er. Und hier steht drauf, this is the third book by Hanif Abdurraqib. It is a love letter to a group, a sound and an era. It is called Go Ahead in the Rain, Notes to a Tribe Called Quest. Und es ist ein Buch, was ich bin bei der Hälfte und er schreibt im Prinzip über seine Erfahrungen als Afroamerikaner in Amerika und wie er so ein bisschen auch seine Identität durch A Tribe Called Quest als Jugendlicher, als er das gehört hat, so entdeckt hat und ordnet das alles in so politische Zusammenhänge ein bisschen ein. Die Musik von denen, und ich bin auch ein riesen Tribe-Fan und habe das natürlich mir irgendwie sofort geholt. Und es ist ganz spannend und passt, glaube ich, in die Zeit gerade ganz gut rein. Also gibt es, glaube ich, nur auf Englisch, aber ist auf jeden Fall lesenswert. Ist jetzt gar nicht so musiknerdig, sondern geht auch viel eher so um Politik und auch um Rassismus und um kulturellen Rassismus. Also kann man sich auf jeden Fall mal durchlesen, wenn man mag. Dann würde ich sagen, nice. Hören wir uns beim nächsten Mal und
ja, bleibt uns treu.
Alles Gute, das war Beats and Treats, der nerdigste Producer Podcast im Netz.
Mit Mr. Breed.
Und dem wunderbaren Mr. Schuko. Einen schönen Tag noch. Ciao.